Herr, ich danke dir so sehr für deine Gegenwart. Ich danke dir, Jesus, dass du wirklich der Herr bist, Herr. Und ich danke, dass du heute Morgen dich erheben durfst. Und ich danke dir für deine, ja, dass du einfach hier bist durch deinen guten Heiligen Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du so stark da bist einfach. Und danke, dass du der Redende bist heute Morgen, Herr. Dass nicht ich spreche, sondern dass du zu uns redest, Herr. Ich danke, dass du uns etwas sagen möchtest, Herr. Und ich danke, dass du Worte des ewigen Lebens hast, Herr. Ich danke dir auch für den Lobpreis, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wirklich im Lobpreis, ja, da ist deine Gegenwart, im Lobpreis deiner Kinder, da ist deine Herrlichkeit. Und da werden Menschen befreit, Menschen geheilt und Menschen zu dir gezogen. Und wir wollen dich anbeten, Herr. Wir wollen so in dieses neue Jahr mit dir gehen, Herr Jesus. Wir wollen ganz neu durchstarten, Herr. Oder was heißt durchstarten? Wir wollen einfach unser Leben niederlegen vor dir, Herr. Wir wollen so wie Herr Abraham Isaak auf den Altar gelegt hat und seinen Sohn opfern wollte. So wollen wir unser Leben neu wirklich auf den Thron Gottes legen und sagen, Herr, hier ist unser Leben und was immer du tun möchtest mit uns, tu es, Herr. Und wir wollen es dir ganz hingeben, wir wollen nichts zurückhalten, wir wollen loslassen. Du sollst zunehmen und ich will abnehmen, Herr. Und ich bete so sehr, dass das wirklich jeder ergreifen kann heute Morgen und dass du uns so nimmst jetzt einfach, so an die Hand nimmst, Herr, und uns führst, Herr, und dass du mich vor allen Dingen führst. Genau, in Jesu Namen, Amen. Amen. Ein gesegnetes und gesundes 2026 wünsche ich dir. Ja, schön, dass du da bist. Danke für den Lobpreis, Johanna. Danke für die Techniker. Ja, das ist einfach stark, wenn Gott da ist oder wenn seine Gegenwart da ist. Und ich habe so viel auf dem Herzen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen oder aufhören will, soll, aber ich lasse mich da einfach jetzt leiten heute. Genau, ja. Mein Thema ist heute, oder wo ich einsteigen möchte, eine Serie, zwar auch für 2020, heißt zuerst. Zuerst Jesus. Und zwar auch für 2026. Jesus, der Vater, der Heilige Geist. Und ich möchte heute so ein bisschen uns klar machen oder auch mir klar machen, wie wichtig es ist, dass wir in dieser Beziehung zu Jesus einfach wirklich, wirklich alles aufgeben, loslassen. Und dass er in uns ähnlicher wird oder dass er das, was er in uns tun möchte, dass das zur Vollendung kommen kann. Und ich möchte heute nicht über die Jahreslosung predigen, aber ich werde trotzdem was dazu lesen. Es wird ein anderes Mal vielleicht sein. Vielleicht könnt ihr mal die Folie anwerfen oder einfach mal das erste Bild anwerfen. Genau, zuerst Jesus Christus, 2026, deine Beziehung zu Jesus. Ich lese aus Offenbarung 21,5, die habe ich jetzt nicht mit, die Verse. Ihr könnt es zu Hause gerne mal nachlesen. Und zwar, da kommt die Jahreslosung vor. Und da heißt es hier, das, was Johannes sieht, was Gott ihm zeigt, da sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Das heißt, Gott wird den Himmel und die Erde komplett neu machen. Nicht die wir heute haben, sondern wird eine komplett neue Erde und einen neuen Himmel machen. Und auch das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkam. Also es wird ein neues Jerusalem geben. Er sieht das so aus dem Himmel herabkommen. Und sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird kein Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit. Es wird keine Klage und kein Schmerz mehr geben. Was früher war, ist für immer vorbei. Halleluja. Das wird eines Tages wirklich so sein. Das werden wir erleben. Und dann heißt es hier, dann sagt der Herr, seht, ich mache alles ganz neu. Und sagte der, der auf dem Thron saß und wandte sich dann zu mir, schreib diese Worte auf, denn sie sind zuverlässig und wahr. Und er fuhr fort, nun ist alles erfüllt, da werden wir das erleben im Himmel. Ich bin das Alpha und das Omega, sagt der Herr, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Wer den Kampf besteht, wird das alles ererben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und dann kommt eine Warnung, aber die Feiglinge, die Treulosen und die, die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell unmoralisch leben und alle, die okkulte Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist, das heißt der zweite Tod. Okay, ich will jetzt nicht drüber predigen, ihr wisst, was damit gemeint ist, aber Das Starke ist, Jesus macht oder Gott macht wirklich alles neu. Und das ist das Ziel, was wir eines Tages sehen werden. Wir werden erleben, dass er alles neu macht. Und dann heißt es ja auch, im 2. Korinther 5, 17 schreibt Paulus, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Ja? Wie geht's weiter? Siehe, es ist alles neu geworden, sagt die Schlachter. Oder die hofft, neues Leben sagt. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein völlig neues Leben hat begonnen. Halleluja. Und das ist die Wahrheit. Aber diese beiden Bibelverse unterscheiden sich so ein bisschen, weil was meint Paulus hier? Was passiert, wenn du wirklich neu wirst? Wir wissen, dass der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt und dass es unser Geist von Neuem geboren wird, in dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden und eine echte Wiedergeburt erleben. Und dann fängt Gott an, unser Leben neu zu machen. Und es liegt ganz viel an dir und auch an mir, dass er diesen Prozess vollenden kann, solange du hier lebst. Ja? Und das hat mit Hingabe zu tun, es hat mit Loslassen zu tun, das hat damit zu tun, dass wir unsere eigene Stärke aufgeben. Das hat damit zu tun, dass wir unsere eigenen Ideen, unsere eigenen Wünsche wirklich auf den Altar Gottes legen und sagen, nicht ich, Herr, sondern du. Weil Gott hat doch viel bessere Wege für uns, als wir uns das ausmalen und uns planen. Ja? Er hat höhere Gedanken über dein Leben 2026 als du. Und wo du dir jetzt Sorgen machst und Angst hast und denkst, oh Mann, mein Job und heute ist da Eis und Schnee und keine Ahnung, was alles passiert und mit den USA und Maduro und Putin, keine Ahnung. Weißt du, Gott hat doch viel höhere Gedanken. Und die Sache ist die, dass wir sterben müssen, indem wir sagen, Herr, ich vertraue dir voll. Ich lege mein ganzes Leben auf den Altar Gottes. Ich gebe dir mein ganzes Leben in allen Bereichen. Ich halte nichts mehr zurück. Und das ist das, was uns so richtig wehtut. Das ist nämlich ein Sterbeprozess. Aber weißt du was? Erst dann kann Gott das tun, was er eigentlich tun möchte. Das siehst du im Alten Testament wie im Neuen Testament. Abraham musste seinen Sohn Isaak opfern. Er musste ihm wirklich Gott zur Verfügung stellen, sagen, ich töte ihn, in dem Glauben, dass er wusste, und Gott hat etwas Besseres vor. Und wenn er meinen Sohn wieder lebendig macht oder mir einen neuen Sohn gibt, aber Abraham hat das getan. Oder Mose. Mose musste, er war der Zweite im Königreich, aus eigener Kraft bringt er Leute um sein Volk zu befreien. Und dann führt Gott ihn 40 Jahre in die Wüste zu den Schafen. Und er muss erstmal lernen, seine eigene Kraft, seine eigene Stärke, sein eigenes Leben komplett niederzulegen. Mit seiner Frau Zipporah, wahrscheinlich haben die auch einige Ehekrisen gehabt, die 40 Jahre. Und dann mit 80 Jahren ruft Gott ihn und er sagt, Mose, Mose. Und er sieht ihn in diesem brennenden Dornbusch und er sagt, zieh deine Schuhe aus, denn es ist heiliger Boden. Und dann fängt Gott an, mit dem Mose das zu tun, was er tun möchte. Aber Mose musste erstmal alles niederlegen, versteht ihr? Er musste sein ganzes Leben niederlegen. Er durfte nicht mehr der alte Mose sein, sondern er musste ein neuer Mose werden. Aber das konnte nur Gott in ihm wirken. Das musste Gott in ihm tun, durch einen Prozess der Hingabe. Und das macht er auch bei dir und bei mir übrigens. Verstehst du das? Und das siehst du durch die ganze Bibel. Egal, wen du anschaust. Ob du David anschaust oder im Neuen Testament die Jünger. Wir haben letztes Mal von Petrus gehört, von Rosi. Petrus musste zerbrochen werden. Er musste verstehen, dass er nichts ist, nichts kann. Und dass Jesus das ausfüllen will. Und dass er in der Schwachheit, also Gott ist in deiner Schwachheit, sagt ja Paulus, oder in unserer Schwachheit ist er übermächtig mächtig. Erst wenn ich ganz schwach bin, erst wenn ich alles niederlege, kann Gott wirklich sichtbar werden. Dann, weil der alte Andreas steht Gott immer im Weg. Der alte Andreas will das so und so machen. Der alte Andreas will predigen, der alte Andreas will so planen. Aber weißt du was, wir stehen Gott so oft im Wege, weil der Alte oder die Alte, sag ich mal, ihm im Weg steht. Ja? Und das ist das Problem. Aber das Coole ist einfach, der Heilige Geist ist dabei. Und das Ding ist einfach, ob ich das will, ob ich wirklich sterben will und ob ich wirklich in mein Leben zur Verfügung stellen will. Und das siehst du auch bei Paulus. Paulus war der Pharisäer der Pharisäer. Er war der Crack, er war so ein Typ, ey. Und er sagt, ich bin nichts mehr. Ich erachte alles für Dreck, außer wenn ich nur Jesus habe. Ich will nur ihm gefallen. Ich will nur das Kreuz und Jesus vor Augen haben. Verstehst du? Und er musste komplett zum Ende kommen, der Paulus, damit Gott in ihm das tun konnte, was Gott mit ihm geplant hatte. So, und das gilt auch für dich und für mich übrigens. Ja, das ist nicht nur bei den Leuten aus der Bibel, sondern das ist auch bei uns heute so. Und deswegen Jesus zuerst 2026. Ja, wir müssen loslassen. Er verändert er fängt in deinem Herzen an. Und wenn er in deinem Herzen anfängt, verändert er auch dein Denken. Durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt, und durch sein Wort. Und du fängst an, neu zu denken, neu zu handeln. Aber dazu musst du dich ihm auch aussetzen. Und dazu musst du auch in diesen Prozess gehen und dich ihm ausliefern. Und ich weiß nicht, ob du heute das allererste Mal hier bist oder vielleicht die das hören später oder sehen. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht und sagst so, Mensch, heute der 4.1. Vielleicht ist heute der Tag, wo du zu Jesus findest und wo du erkennst, was Jesus, wer er ist und was er für dich getan hat. Vielleicht kommst du auch zum wiederholten Male heute zum Jesus, sagst du, mein letztes Jahr war nicht so toll, aber mit 26 will ich mit Jesus durchstarten. Ich will ihm wirklich neu mein Leben geben, ihm alles geben. Ich will meine Kontrolle loslassen, ich will ihm die Kontrolle geben. Und wir lesen im Johannes 1, ich weiß gar nicht, ob ich den Vers mit habe. Habe ich den mit? Ja. In Johannes 1, 14 lesen wir, da schreibt Johannes ganz am Anfang von seinem Evangelium, was er geschrieben hat, und das Wort Jesus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Als Jesus kam, da kam die Wahrheit in Person, aber gleichzeitig kam auch die volle Gnade in Person. Wenn du Jesus siehst, dann siehst du, wie der Vater ist. Und Jesus ist und war immer, und so hat er immer gedient hier auf dieser Erde. Er war voller Gnade und er ist die Wahrheit in Person. Mit einigen war er ziemlich hart, aber er wollte eigentlich, dass diese, mit denen er so ziemlich hart gesprochen hat, dass sie auch umkehren und Buße tun. Weil er weiß, was passiert, wenn man nicht Buße tut. Und dann heißt es, und Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Jesus war schon immer, weil er der Sohn Gottes ist. Jesus war schon immer so wie der Vater, so der Sohn, so der Heilige Geist. Und jetzt kommt es, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Das heißt, alles, was du brauchst, alles, was Gott tun möchte, alles, was du dir vorstellst, und unsere Vorstellungen sind nicht das, was Gott mit deinem Leben vorhat, 26 und darüber hinaus. Du musst verstehen, dass nur in Jesus ist diese Fülle. Das heißt, diese Fülle, das, was für dein Leben bestimmt ist und was er tun möchte, haben wir alle empfangen, heißt es hier. Aber wir haben es aus Gnade, und zwar aus Gnade um Gnade empfangen. Das bedeutet, ich muss in diesen Prozess gehen. Es ist ein Geschenk, was Gott mir gegeben hat. Verstehst du? Er hat uns diese Fülle gegeben, aber diese Fülle wird erst dann zur Vollendung kommen, sichtbar werden, wenn du auch wirklich sagst, Jesus, nicht mehr ich, Andreas, sondern du. Wenn ich sage, ich lege mein Leben nieder, damit du, Jesus, das tun kannst, was du tun möchtest. Wenn ich abnehme, ne, dann nimmt er zu. Das heißt, wenn seine Gnade, seine Fülle in mir zunimmt, dann muss ich zurücktreten, dann muss ich weniger werden. Und das gilt für jeden von uns. Und diese Fülle, die wir durch ihn empfangen haben, sie wird freigesetzt, indem ich sterbe, indem wir sterben. Das habe ich so jetzt die Tage verstanden, indem ich das, was ich gerade am Anfang gesagt habe, von Abraham, von Mose, von David oder auch von Paulus oder auch von Frauen aus der Bibel. Versteht ihr? Und es heißt hier nicht Gesetz um Gesetz, nicht Regel um Regel, nicht Religion um Religion, sondern Gnade um Gnade wurde uns gegeben. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Das bedeutet, er hat mich zuerst gesucht. Ich habe Gott nicht gesucht. Weißt du, Gott geht dir schon dein ganzes Leben nach und er zieht und ruft dich immer wieder. Aber nicht ich habe ihn gesucht, sondern er hat mich gefunden. So. Und versteht ihr, das Gesetz wurde von Gott durch Mose den Menschen im Alten Testament gegeben. Das Gesetz wurde den Menschen gegeben. Aber die Gnade und die Wahrheit kam zu uns in einer Person, und zwar durch Jesus Christus. Versteht ihr, die Gnade und die Wahrheit ist eine Person. Es ist nicht eine Sache, es ist eine Person, okay? Und Jesus brachte etwas völlig Neues. Er sagte nämlich, hey, ich komme zu euch in Gnade und Wahrheit und ihr dürft mit mir, mit dieser Person, ihr dürft mit mir Frieden schließen, ihr dürft meine Kinder werden, ihr werdet gerettet werden, ihr fangt an, in einer Beziehung mit mir zu leben. Und das ist etwas völlig Neues, das kannst du also nicht mit dem Alten Testament vergleichen. Und die Frage ist einfach, sind wir bereit, zu sagen, Jesus, wenn du mit deiner Fülle in mir zunehmen willst, in meinem Leben, wenn du wirklich mit deiner Fülle in meinem Leben sichtbar werden willst, bei mir, bei meiner Frau, bei meinen Kindern, bei meinen Nachbarn, bei meinen Arbeitskollegen, bei meiner Familie, bei meinen Menschen um mich herum, dann muss ich wirklich loslassen. Da muss ich wirklich alles niederlegen. Da muss ich letztendlich kapitulieren, damit du in mir sichtbar werden kannst. Und das Problem ist einfach, dass wir einfach noch zu stolz sind. Das Problem ist einfach, dass wir noch viel zu viel Angst haben. Ich hatte gestern so ein Erlebnis, Gott sprach zu mir, da war so ein junger, was heißt junger, ein älter, ein bisschen jüngerer Mann als ich, obdachlos wahrscheinlich, alkoholisiert ohne Ende. Und Gott sprach zu mir, geh zu ihm hin und rede mit ihm. Und ich habe das dann irgendwie nicht, ich habe es dann verpasst. Ich hatte irgendwelche Ausreden, ja, ich muss ja noch weiter und ich habe jetzt keine Zeit, es war voll am Schneien. Und ich weiß ja, wo er steht und ich habe mir vorgenommen, okay Jesus, es tut mir leid, dass ich es nicht gemacht habe. Ich werde nächstes Mal, wenn ich ihn jetzt sehe, ich weiß ja, wo er mal steht, ich werde ihn ansprechen. Ich werde ihm, keine Ahnung, ich werde ihm was zu essen geben oder ich hatte auch Snickers in der Tasche, hätte ich ihm geben können, habe ich nicht gemacht. Aber weißt du, was hat mich daran gehindert? Ja, ich bin busy, ja, und ach Andreas, ich habe jetzt was anderes vor und ach ja, morgen ist der Gottesdienst, muss ich mal noch was vorbereiten. Weißt du, was es ist? Es ist einfach Stolz. Es ist eigentlich ungehorsam, weil Gott spricht, Gott, der Heilige Geist zeigt etwas und ich sage, nee, jetzt nicht, keine Zeit. Und das meine ich damit, das meine ich, dass wir sterben, dass wir sagen, Jesus, okay, ich mache das jetzt. Ich habe es auch schon oft erlebt, ich habe es dann gemacht und dann war es vielleicht nicht so von Gott. Ich dachte, jetzt gehe ich zu der Person hin, erzähle ihm was und er so, nee, lass mich in Ruhe, hau ab, keine Ahnung, kein Bock. Habe ich schon oft gehört, lass mich in Ruhe mit deinem Jesus. Und dann bin ich ganz bedröppelt weggegangen, aber ich war gehorsam. Und ich will damit sagen, wir müssen gehorsam sein. Ich möchte dich bitten, dass du 2026er gehorsamer dem Herrn gegenüber bist, als du es letztes Jahr warst. Das heißt, wenn er sagt, suche mich, dass du ihn suchst. Das heißt, bete, dass du betest. Das heißt, wenn wir zusammen fasten, wir werden jetzt ja in diesem Monat auch in die Fastenzeit gehen, dass wir nicht fasten, weil wir dazu aufrufen, sondern dass wir sagen, Herr, ich gebe mich dir hin. Weil ich Veränderungen in meiner Familie haben möchte, weil ich einen Durchbruch erleben möchte, weil ich erleben möchte, dass Menschen um mich herum gerettet werden und geheilt werden und ich auch selber gesund werden möchte. Okay? So. Also, jetzt muss ich die Kurve kriegen. Jesus ist die Fülle. Er ist die Fülle. Er hatte niemals Mangel, okay? Weil Gott niemals Mangel hat. Ja, klar. Weil er der Sohn Gottes ist. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Jesus war der einzige und der erste Mensch auf der Erde und gleichzeitig 100% Gott, der hier wandelte und der keinen Mangel hatte. Und wenn Jesus nicht im Palast geboren worden ist, übernachtet hat, dann, weil er es freiwillig getan hat. Er sagt, die Füchse haben ihre Gruben, die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat nicht mal einen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen kann zum Schlafen. Aber weißt du was? Das hat Jesus freiwillig gemacht. Das hat er getan, um den Menschen, um dir und mir zu dienen und uns zu begegnen. Jesus lief nicht auf der Erde rum und sagte, ach, mir geht's heute so schlecht. Ach, Petrus, komm mal, ich muss dich mal, Petrus, kannst du mir mal ein Wort der Ermutigung geben? Petrus, kannst du mich mal in den Arm nehmen und mich ein bisschen antätscheln? Nein, das lesen wir von Jesus nicht, ja? Wenn es so aussieht, wo er sagte, hey, betet Leute, damit ihr nicht in Versuchung fallt, dann deshalb, weil er wusste, wenn sie nicht beten, dann werden sie am Ende versagen und sie haben versagt, sind alle weggelaufen und Petrus, wir haben es gehört, hat den Herrn sogar dreimal verleugnet, er hat ihn verraten. Und genau, Jesus kam nicht, um bedient zu werden, sondern er kam, um sich vollkommen zu geben und damit die Gnade und die Fülle sichtbar wird. Und ja, okay, das Thema Fülle. Jetzt ganz kurz, versuche ich das hinzukriegen. Jesus ist deine Rettung. Jesus ist die absolute, ja, Jesus ist deine Rettung und in ihm ist die absolute Fülle zu finden. Wir lesen das im Neuen Testament. Ich möchte ganz kurz ein paar Stellen aus dem Johannes-Evangelium zeigen, Johannes 2. Ihr wisst, das erste Wunder, der Wein geht aus. Die Mutter kommt zu Jesus und sagt, Jesus, du siehst ja, der Wein ist ausgegangen. Sie haben keinen Wein mehr. Und was sagt Jesus? Was hat das mit mir zu tun, Mama? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. So nach dem Motto, Mutter, lass mich mal machen, ja? Und seine Mama sagt, das, was er euch immer sagt oder was er euch sagen wird, das tut unbedingt. Und dann sehen wir ja diese 6 Wasserbehälter, wo 100 Liter reinpassen in jedem einzelnen, aus Stein. Und sie wurden für die Waschung benutzt. Jesus sagt, füllt sie bis oben mit Wasser. 600 Liter. Und die Diener füllen die Krüge mit Wasser. Und alle denken, was passiert hier jetzt? Ne? Vielleicht denkst du an The Chosen, wo das gezeigt wird. Dann kommt der oberste Zeremonienmeister, oder wie er heißt, also der Chef von dem ganzen Catering, und kostet und merkt, das ist der beste Wein. Es ist der beste Wein. Und er sagt, hey, normalerweise kriegen Leute am Anfang den besten Wein und am Ende den schlechtesten, wenn sie dann betrunken sind, nichts mehr merken. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten, sagt er dann zu dem Gastgeber, weil er denkt, das ist ja vom Gastgeber. Durch dieses Wunder in Kana, in Galiläa, zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und weißt du was? In der Bibel, im Hebräischen, ist es ja so, dass alle Worte und alle Zahlen Bedeutung haben. Es sind 6 Krüge, 6 steht die Zahl des Menschen, 6 ist die Zahl der mühseligen Arbeit und des von Gott abhängigen Sünders, also eigentlich von uns Menschen. Und manche Ausleger behaupten, diese 6 Wasserkrüge kommen zu diesem 7. Krug, der Jesus ist. Und Jesus lässt diese 6 Krüge füllen. Jesus füllt sie, er wäscht sie mit Wasser komplett rein und letztendlich wird dann Wein daraus gemacht. Das heißt, Jesus reinigt uns durch sein Blut. Ja, auch ein Bild auf das Abendmahl. Und das Coole ist einfach, diese 6 Wasserkrüge kommen zu dem, der das lebendige Wasser ist, der die Quelle des lebendigen Wassers ist, zum 7. Krug quasi. Und letztendlich ist Jesus wirklich die Fülle an Rettung. Wenn du ihn hast, bist du komplett gerettet. Du bist von neuem geboren und du hast ewiges Leben. Du wirst niemals verloren gehen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Jesus ist deine Quelle. Jesus ist deine Rettung. Das zweite ist, Jesus ist deine Quelle. Ganz kurz die Stelle im Johannes 4. Jesus sagt, wenn Leute von diesem Wasser trinken, was hier aus diesem Brunnen kommt, dann werden sie nach kurzer Zeit wieder durstig werden. Und das ist ja so, ne? Vielleicht hast du heute Morgen Kaffee getrunken oder Wasser oder gestern oder ich weiß nicht was. Aber wenn du Wasser trinkst, wirst du immer wieder durstig werden. Aber wenn du von Jesus oder wenn Jesus in dein Leben kommt, dann wird er eine Quelle des lebendigen Wassers in dir. Er sagt, das Wasser, das ich euch gebe, wird in euch zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Das heißt, Jesus ist die Quelle. Die Frage ist, was ist deine Quelle? Die Frage ist, mit was füllst du dich? Was hast du dir 2026 vorgenommen? Was isst du, was trinkst du, was schaust du dir an, was tust du, was machst du? Ganz ehrlich, alles andere außer Jesus wird dich nicht sättigen. Und dann kommt ja diese Frau, er trifft diese Frau am Brunnen, Johannes 4, ja? Und Jesus spricht mit ihr, wir überspringen so ein paar Verse und dann sagt Jesus am Ende so zu ihr, hey, weißt du was, geh und ruf mal deinen Mann und komm hier mit ihm her. So, er testet die Frau. Und die Frau sagt nur einen Satz. Was sagt sie? Ich habe keinen Mann, genau. Eigentlich sagt sie die Wahrheit. Ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, ja, du hast recht, das stimmt sogar. Du hast keinen Mann, aber weißt du was, Fräulein? Du warst 5-mal verheiratet. Und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, tja, mit dem zusammen bist du, mit dem bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Du hast keinen Mann, sie ist nämlich nicht verheiratet. Sie hat zwar ihren 6. Mann, aber ist nicht verheiratet. Und weißt du, Jesus trifft diese Frau und er sagt ihr etwas und die Frau merkt auf einmal, das ist kein normaler Mensch hier, dieser Mann vor mir, das ist kein normaler Mann. Und sie weiß ganz genau, das ist ein ganz besonderer. Und wahrscheinlich wollte sie ihre Leere füllen. Sie hatte diese Leere in ihrem Herzen und sie hat sie versucht, bei Männern zu füllen. Und sie dachte, ein Mann kann mir das geben, was ich brauche. Sie suchte Erfüllung, Schutz, Bestätigung in Beziehungen in Männern und immer sind ihre Beziehungen in die Brüche gegangen. Und sie war 5-mal geschieden und mit dem 6. war sie nicht mal verheiratet. Und sie wusste, nichts in mir kann diese Leere stillen. Und dann kommt Jesus und sagt ihr auf den Kopf, was in ihrem Leben los ist. Und das Starke ist einfach, diese Frau trifft dort an diesem Brunnen, sie trifft quasi, wenn man das so sagen darf, den 7. Mann. Nicht ihren 7. Mann, sondern den 7. Mann, den Sohn Gottes. Ja, 6 hat sie gehabt, jetzt trifft sie den 7. Einen ganz besonderen, nämlich den Sohn Gottes, den Messias. Und dieser Jesus ist ganz anders. Das heißt, sie kommt zum Brunnen, um Wasser zu holen, aber an diesem Brunnen trifft sie die Quelle des Lebens. Versteht ihr? Sie kommt zum Brunnen und trifft dort an dem Brunnen die Quelle des Lebens. Sie erwartete Wasser, aber sie bekommt lebendiges, ewiges Wasser geschenkt. Und sie schaut Jesus in die Augen und sie sieht so eine Liebe, so eine Annahme. Und sie weiß, das ist das, wonach ich mein Leben lang gesucht habe. Ich habe mein Leben lang nach Gott gesucht. Ich weiß nicht, wie ich Gott finden soll, aber jetzt steht da vor mir dieser Mann und ich weiß, dass er ist Gott oder er ist der Weg zu Gott. Er ist das, was ich mein Leben lang gesucht habe. Und sie läuft ins Dorf und sagt, hey, ich habe jemanden gefunden, der von mir alles weiß. Das ganze Dorf kommt und sie wird die erste Evangelistin, sagt man, ja, da in Samaria. Und Jesus sagt, willkommen zu Hause. Er sagt, hey, hier bist du richtig. Bei mir bist du richtig, ja. Und Jesus wurde ihre Quelle. Und die Frage ist eben, ja, Jesus ist auch unsere Quelle geworden. Aber ganz ehrlich, die Frage ist immer noch, ist Jesus wirklich deine Quelle? Oder nein, anders gefragt, soll keine Verdammnis über dein Leben kommen. Aber die Frage ist, trinken wir wirklich jeden Tag von dieser Quelle, von ihm? Oder was ist deine Quelle? Netflix? Oder, ich weiß nicht, das Internet? Irgendwelche Süchte? Beziehungen? Teure Geschenke? Konsum? Keine Ahnung, was deine Quelle ist. Das Problem ist, dass wir oft so merken, so, ach Mann, mit Jesus war ja so ganz nett am Anfang mit der Quelle, aber irgendwie jetzt, weiß ich auch nicht. Jetzt mache ich, ja, ich versuche doch mal wieder. Und so fällt man in das Alte zurück und fängt an, aus irgendwelchen Quellen zu trinken, die letztendlich dreckiges, abgestandenes, tödliches Wasser sind. So. Obwohl wir ja nicht wissen, Jesus ist die Quelle des lebendigen Wassers. In uns wirkt er und es sollen sogar Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Aber wie sollen denn Ströme lebendigen Wassers von uns fließen, wenn wir zwar wissen, er ist die Quelle, aber wir leben so, als wenn wir sagen, oh Andreas, also ich habe ja auch meine Zugänge, ne? Ich habe ja auch meinen Support, ich habe ja auch meine Quellen. Also meine Quellen sind eigentlich auch ganz gut und naja, wenn es so mit Jesus nicht so läuft immer, dann nehme ich mal die Quelle. So, ne? Dann, also ich bastel mir so mein eigenes Leben, schaffe ich schon irgendwie. So, versteht ihr, so leben wir ja oft. Oder, also ich jedenfalls. Also ich bin auf dem Weg der Besserung oder Gott verändert mich, aber wie oft versuche ich aus eigener Kraft oder aus anderen Quellen mich zu nähren, anstatt Jesus zu nehmen. Und diese Frau erlebt Jesus dort. Sie erlebt diesen siebten Mann, der ihr das ewige Leben bringt. Der dritte und vorletzte Punkt ist, Jesus ist unser Friede. Jesus möchte dein Friede werden. Was bedeutet das? Er sagt, er ist der Friedefürst. Er ist der Friedefürst. Weißt du, wenn du in die Welt schaust, du weißt, was gerade jetzt passiert, auch was, ja, ich habe schon gesagt gestern, ich wollte schon so einen Post machen, wenn du nicht aufpasst, wenn du nicht, ja, ich weiß, kann man verurteilen, ne? Wenn du nicht artig bist, kommt Onkel Donald und holt dich ab, so ungefähr. Habe ich aber lieber nicht geschrieben. Aber das macht der Kerl ja gerade. Ne? Er macht dann einfach und holt Leute ab und er spielt dann, ja, manche sagen Weltpolizei. Wie gesagt, ich will das auch nicht jetzt kommentieren oder beurteilen. Und man kann echt denken, Jesus, was soll das eigentlich jetzt? Damit Russland ist noch gar nicht beendet, Ukraine, jetzt fängt da drüben schon wieder einer an. Und in Nigeria werden im Moment Christen en masse abgeschlachtet von Boko Haram und IS. Und die ganze Welt ist am Beben. Und Jesus sagt aber, und ich bin dein Friedefürst. Er sagt, 26, ich bin dein Friede. Hey, ich bin dein Friede. Und egal, was wer auch macht, ich möchte dein Friede sein. Und die Frage ist, ist Jesus dein Friede? Spürst du diesen Frieden? Hast du diesen Frieden? Hast du ihn jeden Tag gesagt, Jesus, ich weiß, heute kommt meine Arbeit auf mich zu, meine Kollegen, mein Chef, meine Herausforderung, aber ich habe Frieden in mir. Ich freue mich in mir. Wir haben es gerade gesungen. Ne? Die Freude am Herrn. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Jesus ist mein Friedefürst. Er hat mir Frieden gegeben. Verstehst du? Er hat mir das gegeben, wo ich mein Leben lang nach gesucht habe. Und oft ist es so, dass ich mir Befriedigung und Frieden woanders suche. Und dann fällt man wieder in dieses Alte zurück. Weil ich nicht tot bin. Weil ich denke, naja, der alte Andreas schafft das schon irgendwie. Und dann mache ich alles Mögliche, um mich zu befriedigen. Oder um meinen Frieden, meinen Frieden, den ich vielleicht nicht habe, zu stillen. Und versuche das durch, keine Ahnung, Versicherung, durch Menschen, durch Geld, durch Absicherung, durch, keine Ahnung, ey, durch Konsum, durch Drogen, was auch immer, versucht der Mensch es dann. Und Jesus sagt hier, auch im Johannesbrief lesen wir, im Johannesevangelium, Entschuldigung, Johannes 4, ab Vers 50, da kommt ein Mann zu Jesus und er sagt, Jesus, bitte komm zu mir nach Hause, weil mein Sohn liegt im Sterben. Und was macht Jesus? Er geht mit ihm nach Hause, richtig? Nein, er geht nicht mit ihm nach Hause. Jesus schaut diesen Mann an und er sagt, hey, geh nach Hause, denn dein Sohn lebt. Was hättest du denn gemacht? Er hat gesagt, wow, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Aber Jesus sagt, geh nach Hause, denn dein Sohn lebt. Und das muss den Mann so getroffen haben, positiv, dass er sagte, yes, das, was Jesus sagt, Amen. Ich glaube das, ich stelle mich drauf, er geht nach Hause. Und wir lesen hier Johannes 4, Vers 50, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und machte sich auf dem Heimweg. Und unterwegs kommen ihm seine Leute entgegengelaufen und sagen, sie sagen Herr, Herr oder was auch immer, hier heißt es Knechte, kommen ihm entgegen. Sie sagen Hausherr oder Meister, Meister, dein Sohn lebt, er ist wieder gesund geworden. Ja? Luther sagt, dein Kind lebt, schreibt die Luther-Übersetzung. Und der Mann fragt sie, sag mal, seit wann geht es denn meinem Sohn besser? Seit wann ist er gesund? Und weißt du, was sie ihm sagen? Gestern Mittag um 1 Uhr, beim Mittagessen, auf einmal stand er auf, steht da jetzt nicht in der Bibel, kam aus seinem Zimmerlein, konnte gar nicht mehr laufen, schwer krank und steht am Tisch und sagt, ich möchte was essen. Steht natürlich nicht in der Bibel, aber sie sagen, gestern Mittag um 1 Uhr wurde er gesund. Und er denkt so, Mann, wann habe ich denn mit Jesus gesprochen? Ach ja, das war gestern Mittag um 1 Uhr. Da hat Jesus gesagt, geh nach Hause, denn dein Sohn lebt. Und das Coole ist einfach, das ist auch wieder diese Zahl 7, die göttliche Zahl. Es war 1 Uhr Mittag. 1 Uhr Mittag ist in der, also 1 Uhr PM, ja, ist in der hebräischen oder ist in der orientalischen, jüdischen Geschichte die 7. Stunde. Weil wann beginnt die erste Stunde? Um welche Uhrzeit? Wer weiß das? Die erste Stunde des Tages? Um 6 Uhr, genau. Und um 12 ist die 6. Stunde und um 13 Uhr ist sozusagen die 7. Stunde. Das heißt, um die 7. Stunde wurde er gesund. Und Jesus sagte auch heute für 26, ich bin der, der immer zur richtigen Zeit in dein Leben kommt. Und selbst wenn ich nicht komme, so wie du es dir vorstellst, im Himmel wirst du es vielleicht verstehen, warum ich dann nicht so gehandelt habe, wie du es dir vorstellst. Aber Jesus ist treu. Jesus hat mich noch nie enttäuscht und dich auch noch nie. Wenn mich auch Menschen enttäuscht haben, ich mich selber, meine Frau, meine Kinder oder du oder ich dich vielleicht sogar enttäuscht habe, aber er hat mich noch nie enttäuscht. Das heißt, er kommt immer genau rechtzeitig. Er kommt niemals zu spät. Er ist die komplette Rettung, er ist die absolute Quelle und er ist auch dein absoluter Friede, weil er wird niemals zu spät kommen. Und Gott gibt mir eine zweite Chance, damit diesem Mann, ja, diesem jungen Mann da bei Rewe nochmal, keine Ahnung, was ich dann, ja, ich werde ihn einfach ansprechen, wenn ich ihn sehe. Puh, okay, letzter Punkt, Endspurt. Der letzte Punkt ist ganz wichtig auch vielleicht für 26, vielleicht machst du dir Sorgen um deine Rente. Sorgen um deine Arbeit? Dann machst du dir Sorgen, dass auch Krieg nach Deutschland kommt? Keine Ahnung, was passiert. Aber Jesus ist unser Versorger. Er ist, der Herr ist Yahweh Jiri, heißt es im Alten Testament. Er versorgt uns. Und das ist auch wieder so ein Punkt bei mir, wo Jesus Gott sagt, Andreas, glaubst du mir das? Dann leg dein Leben nieder, denn ich versorge dich. Und ganz ehrlich, wie oft habe ich mich bis heute selbst versorgt? Ja. Ich, mich, meiner, mir. Hauptsache, ich habe Geld auf dem Konto. Hauptsache, mir geht's gut. Hauptsache, meine Rente stimmt. Hauptsache, ich arbeite alles selber. Ja, wir sollen nicht faul sein, wir sollen arbeiten. Aber du siehst ja, was in Gelsenkirchen passiert. Du kannst da ein Safe haben und alles ist auf einmal weg. Ja, also schon krass, ne? Dass man so einen Raum hat, wo keine Kameratechnik und keine Alarmtechnik drin ist. Ist schon krass, aber okay, anderes Thema. Aber Gott ist dein Versorger. Gott ist Yahweh Jiri, auch 26. Und ich möchte dir einfach zum Schluss nochmal, die Geschichte kennst du schon, es gibt zwei Stellen in der Bibel darüber, zwei Geschichten. Jesus predigt, da sind ganz viele Menschen, sie sind nach mehreren Stunden, fast mehreren Tagen sind sie hungrig. 5000 Männer, also 5000, damals hat man die Frauen und Kinder nicht gezählt, da waren auch Frauen und Kinder, also mehr als 5000. Und sie sind alle hungrig und Jesus will sie aber nicht nach Hause schicken, hungrig, sondern er möchte sie, Gott möchte ein Wunder tun. Und im Alten Testament kam das Manna vom Himmel. Ne? Ihr erinnert euch, 2. Mose 16. Morgens kam das Brot, sie haben es gesammelt und abends kamen die Wachteln. Ja, stell dir mal vor, du musst 40 Jahre lang Manna und Wachteln essen. Aber das war so, 2,5 Millionen ungefähr, 40 Jahre lang Gott versorgt sie. Hammer. Also das ist ja eine logistische Meisterleistung, über diesen langen Zeitraum 2,5 Millionen Menschen in der Wüste zu versorgen. Und dann lesen wir, das hätte er ja genauso machen können. Gott hätte ja Manna vom Himmel regnen können und ein paar Wachteln wären angeflogen. Macht er aber nicht. Er wählte einen anderen außergewöhnlichen Weg. Jesus wollte dir und mir etwas zeigen, was ganz wichtig ist. Wir lesen Johannes 6, 8. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldete sich zu Wort. Er sagte, Herr Jesus, hier ist so ein ganz kleiner Junge. Hier ist ein kleiner Junge mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen, aber was ist das schon für so viele Menschen? Ja. Andreas sagte wahrscheinlich, was sollen wir jetzt mit diesen, also ganz ehrlich, 5000 Männer plus Frauen und Kinder wahrscheinlich. Und dann kommt da so der kleine Junge mit seiner Tupperbox, 5 Brote, 2 Fische. Wahrscheinlich waren das 5 kleine Gerstenbrote, also für den Jungen zusammengepackt von seiner Mama, und 2 kleine Fische. Aber nicht 5 Gerstenbrote so groß, ich weiß es nicht. Ich war letztens aus Leipzhausen Essen holen für so ein paar Jungs hier aus der Church, wir haben es getroffen. Und dann grinst er mich an, der Verkäufer, und sagt, Sie sehen so aus, als wenn Sie Hunger hätten. Ich so, da dachte ich, okay, weiß ich auch nicht, warum man das so sagt. Ich hatte was bestellt. Ich gebe Ihnen nochmal ein großes Brot hinzu. Da hat er mir da so ein großes türkisches Brot noch eingepackt in der Folie. So ein Durchmesser, das Teil. Ich dachte so, Alter, ich sag, wenn ich jetzt sagen würde, also ich habe was gekauft, aber ich habe das Brot da mitgenommen, ne? Und dann, ich war bei Jonas, war ich unter anderem. Und da haben wir das, ich weiß gar nicht, bei ihm, glaube ich, gelassen. Da haben wir unser schönes, ne, also Gyros, was wir da alles geholt haben, gegessen und hatten noch dieses große Brot. So, da habe ich gedacht, ja, wie groß war das Brot bei dem Jungen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es kein Zufall, dass dieser kleine Junge da ist mit 5 Broten und 2 Fischen. Und komisch ist es auch genauso wieder, die 5 plus 2 macht 7. Ne? Genau die Zahl 7, nämlich die Zahl der Vollständigkeit. Die Zahl, dass Jesus, dass Gott uns versorgt, dass er die Fülle ist. Er ist die Fülle. Aber das Problem ist, ob wir das glauben, ob wir das ergreifen können, weil die Fülle Christi kommt in uns nur zum Vorschein, wenn wir ihm das geben, was er uns sagt. Wenn wir ihm das bringen, was er uns sagt und wenn wir gehorsam sind. Okay? Okay, jetzt, es waren nicht 4 Brote und 2 Fische, es waren auch nicht 5 Brote und 3 Fische, sondern genau 5 Brote und 2, also macht 7. Und Jesus möchte uns zeigen, dass er unser Versorger ist, die Fülle ist. Ja. Und oft sagst du und ich, ja, aber Herr, ich habe doch gar keine Kraft. Und ich dachte gestern, was soll ich denn mir jetzt sagen, diesem jungen Mann? Und ich habe auch keine Zeit. Und ich muss jetzt weiter. Und er war auch total betrunken. Dann fing er da an, ich habe ja kurz mitgekriegt, dass er dann schimpfte er oder dann telefonierte er laut. Und dann habe ich gedacht, diesen alkoholisierten Typen brauche ich jetzt gar nicht ansprechen. Der ist ja schon so außer sich vor, keine Ahnung, was mit ihm passiert. Und dann bin ich wieder weggefahren. Aber das ist ja das Problem, dass wir oft sagen, Herr, ich habe es nicht. Ich kann es nicht. Und jetzt habe ich auch gar keine Zeit. Und ich habe auch gar keinen Nerv eigentlich. Und die nerven mich alle nur. Und dann gehen wir weg und machen es aus eigener Kraft. Und wir kommen uns oft so hilflos und mickrig vor. Aber Gott sagt, warte doch mal. Gott sagt zu dir, 26, warte doch mal. Schau doch mal, was ich dir gegeben habe. Jetzt denk mal drüber nach, was Gott dir gegeben hat. Ganz kurz. Denk mal nach, was Gott dir schon gegeben hat. Was du, kannst es anfangen, wo du willst. Ne? Ob du nur viele Haare auf dem Kopf hast oder wenig, ist egal. Ob du nur viele Haare hast, Gott hat mir viele Haare noch gegeben, obwohl ich schon älter bin oder wenig, ist egal. Oder ob ich viel Geld habe oder viel Kraft habe. Da sagst du, ich bin schon ganz alt, ich bin schon über 80. Oder ich bin ganz krank und ich kann nichts mehr. Oder du sagst, ich bin ganz jung und ich habe nichts, meine Tasche ist leer. Ich habe nicht mal eine Ausbildung, ich mache mir Sorgen, was morgen ist. Aber weißt du was? Jesus hat dir ganz, ganz viel gegeben. Er hat dir nämlich eine hervorragende Persönlichkeit gegeben. Und ich möchte dir Mut machen, 2026, das, was er dir sagt und zeigt, dass du deine Persönlichkeit hineingibst. Dass du deine Persönlichkeit in die Situation hineingibst. Und wenn es nur der kleine Finger ist oder wenn es auch nur so ein Krümel ist, okay? Und wenn es nur so ein Stück Grete ist, völlig egal. Ob das ein Krümel ist oder eine Grete, aber mach es bitte. Weil wir kommen jetzt zum Schluss, zum Highlight. Weißt du, was wirklich cool ist? Wenn du diesen Krümel oder diese Grete, die du hast, vielleicht denkst du, ich habe nur eine Grete in der Tasche oder nur ein Krümel, aber kein Brot und kein Fisch. Weißt du, was wirklich cool ist? Wenn du Jesus das Wenige, was du hast, gibst, ja, dann ist das der Ort, wo die Vermehrung geschieht. Wenn du das, was du hast, ihm zur Verfügung stellst, wird er es vermehren. Aber wenn du es für dich behältst, hör gut zu, wenn du es für dich behältst, hey, dann verzweifelt Gott. Nein, er verzweifelt nicht. Aber dann könnte man wirklich verzweifeln. Dann geht es mir genauso wie mir gestern. Dann drehst du dich nämlich um und sagst, tut mir leid, aber heute habe ich keine Zeit für den. Und Jesus sagt, weißt du was, Andreas? Du hast dein Konzept gehabt und du wolltest wahrscheinlich eine Predigt halten und die vier Wege zum Evangelium und dass er Jesus kennenlernt und keine Ahnung, was du alles vor und für ihn beten, dass er gesund wird und frei wird. Aber Gott wollte vielleicht nur, dass ich ihm meinen Snickers schenke oder sage, hey, weißt du was, Gott liebt dich. Aber wo wohnst du eigentlich? Und dass ich aber mit ihm ins Gespräch komme. Aber ich wollte wieder so viel haben, was ich aber nicht hatte. Aber Gott wollte nur, dass ich ihm wirklich meinen kleinen Fisch oder meine Geräte gebe, diesem Mann, und ihm helfe. Okay, wisst ihr, was ich meine? Das ist der Ort, wo Vermehrung geschieht. Weißt du? Gott möchte jetzt an den Punkt kommen, wo wir unsere Möglichkeiten loslassen. Wo du endlich mal aufhörst, deine Möglichkeiten loszulassen. Weil deine Möglichkeiten sind sowieso Plan Z. Ja, nicht mal Plan B. Unsere Möglichkeiten sind oft menschlich. Sie sind menschlich und menschlich heißt, hier. Gott sagt, Mose, dein Menschliches kann ich nicht gebrauchen. Paulus, bitte weg. Das menschliche Christenverfolgung und dein alter Saulus kann ich nicht gebrauchen. Weg mit dir. Gott musste diese Leute erstmal transformieren, damit er sie gebrauchen konnte. Ja? Und Gott möchte dich an den Punkt bringen, wo du wirklich loslässt und wo du sagst, Jesus, ja, ich pack's eh nicht. Ich raff's sowieso nicht. Aber ich will dir vertrauen, weil du mir ein Wort gegeben hast. Ich will dir diesen kleinen Finger geben. Oder ich will diesen Menschen mein kleines Stück Brot geben. Zum Schluss will ich sagen, da, weißt du, dein Nicht-Genug, das, wo du sagst, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, es reicht nicht bei mir, es reicht immer nicht. Es ist erstmal eine Lüge, weil es wird sowieso nicht reichen. Aber dein Nicht-Genug ist genug für den, der die Fülle ist und sie hat. Ja? Dein Nicht-Genug ist für Gott, weil er die Fülle ist, Jesus ist die Fülle, überhaupt kein Problem. Gott, weißt du, Jesus, der pupst da eigentlich drauf und sagt, ob du mir nur dein Brot gibst oder deine Geräte, ist doch völlig egal. Das Wunder geschieht doch durch mich und nicht durch dich, okay? Also, Quizfrage, stellt euch vor, da wären 10.000 Leute gewesen. Glaubst du, dass Gott sie versorgt hätte? Was wäre gewesen, wenn da 100.000 Menschen gewesen wären? Hätten die alle zu essen bekommen bei 100.000? Was denkt ihr? Was wäre bei 1 Million gewesen? 1 Million draußen, Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also es liegt nicht daran, wie viel wir ihm geben. Ob das nur 5 Brote sind und 2 Fische oder ob es nur 1 Brot und 1 Fisch gewesen wäre. Jesus sagt, hier sind 2 Millionen Leute, also ich muss jetzt, die werden gesättigt. Und dann geben die Jünger das Jesus in die Hand, er segnet das, er betet oder er segnet das Brot. Und dann fangen sie an, es auszuteilen. Und die haben ja nicht 10.000 Körbe gehabt, sondern sie haben 12 Körbe wahrscheinlich gehabt, ich weiß nicht, wie sie jetzt gehabt haben, Entschuldigung, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sie haben Körbe gehabt und sie sind losgegangen und haben gesagt, hier Joel noch ein Fisch und hier noch Klaus ein Brot und hier Johanna noch ein Fisch. Und dann sind sie weitergegangen und das waren 5.000 Leute plus mehr. Und sie wurden alle satt und es blieb sogar noch was über. Sie haben noch wieder eingesammelt. Das, versteht ihr, was ich meine? Für Gott ist es überhaupt kein Problem, wie viel wir ihm geben. Aber es ist wichtig, dass wir ihm es geben. Gott kann es vermehren. Aber wenn du klammerst, ja, wenn du klammerst, deswegen sollen wir loslassen. Gott sagt, ich will es gebrauchen zu meiner Ehre. Und er sagt dir 2026, was auch immer du mir gibst, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, was auch immer du mir gibst, ich werde es vermehren. Er sagt zu dir, ich werde was Besseres draus machen, weil ich Christus bin, weil ich Gott bin, der die Fülle ist und sie hat, weil ich Javiri bin. Okay? Halleluja. Dein Nicht-Genug ist genug für den, der die Fülle ist. Genau, Jesus ist die Fülle. Gott ist die Fülle. Und so möchte ich schließen. Ich bete nochmal. Als erstes möchte ich beten, wie ich sagte, wenn das heute dein Tag ist, 4.1.26, du kennst Jesus nicht, ich möchte dich einladen, dass du diesen Jesus Christus kennenlernst, der meine Rettung geworden ist, der mein Friede, meine Fülle geworden ist und der meine Quelle geworden ist. Und nicht nur meine, sondern von vielen Menschen hier im Raum. Ich möchte dich einladen, dass du es ernst nimmst, dass du verstehst, was Jesus für dich getan hat und dass du einfach zusammen mit mir dieses Gebet betest. Du kannst es leise oder du kannst es laut beten, du kannst aufstehen, du kannst sitzen bleiben. Lass uns mal kurz unsere Augen schließen und lass uns dieses Gebet beten. Es heißt, Herr Jesus, komm in mein Herz, sei mein Herr, vergib mir meine Schuld oder vergib mir meine Sünden, reinige mich, verändere mich und befreie mich. Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Und ich danke, dass du jetzt in mein Leben hineinkommst und dass du mein Herr wirst und dass du mich rettest. Und ich danke, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Und ich danke, dass mir vergeben ist jetzt, dass du mir vergeben hast und dass du mir neues Leben gegeben hast und dass ich in dieser Fülle leben darf und dass ich auf dem Weg in den Himmel bin. In Jesu Namen. Amen. Herr, ich danke dir einfach für jeden, der das gebetet hat heute Morgen und ich danke dir, dass du einfach diese Wiedergeburt schenkst, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns 2026, dass du mir, also dass du uns und mir, Herr, dass du uns gnädig bist, Jesus, dass wir wirklich, Herr, dass wir wirklich so unser Leben niederlegen und sagen, Jesus, ich pack's eh nicht und ich will dir das geben. Ich will dir das geben, was mich schon so lange bindet. Ich will dir das geben, was mich schon so lange frustet. Ich will dir das geben, was mir schon so lange Angst macht. Ich will dir das geben, was mich davon abhält, mit dir weiterzugehen. Und ich bete, Herr, dass du 26, dass du wirklich alles neu machst, Herr. Und dass du anfängst, Dinge neu zu machen in dem Leben von meinen Geschwistern und von mir. Ich bete, dass wir 26 in die Fülle hineinkommen, die du für uns hast, Herr. Für diese Gemeinde, für unser Leben, Herr. Ich bete, dass du 26 das tun kannst, was du in Deutschland schon lange tun möchtest, Herr. Ich danke, dass du den Menschen begegnen wirst. Ich danke, dass du Menschen retten wirst, Herr. Ich danke, dass Menschen zum Glauben kommen werden, auch hier in Bremen, auch in dieser Stadt, auch in dieser Gemeinde, Herr. Ich danke, dass du uns gebrauchen wirst, dass wir Menschen zu dir führen, Herr. Und dazu brauchen sie diesen Krümel, Herr. Dazu brauchen sie diese Geräte vielleicht. Dazu brauchen sie mein Ja und auch dein Ja. Und ich bete, dass du uns mutig machst, Herr. Und dass wir sagen, ja, Herr, ich bin gehorsam. Und selbst wenn es dann in die Hose geht und es eine Finte war, weil ich es mir gedacht habe und es von mir war, ich danke, dass du das segnen wirst. Amen.